Hi und willkommen zurück bei Nasenaffe und Havara. Wir sind jetzt in der dritten Staffel angelangt und ich tue mir noch immer total schwer, das Intro aufzunehmen. Und ich hoffe, ich kann dieses ganze Podcast-Zeug noch, weil die Pause war ja wirklich schon sehr lang, muss ich sagen. Also ich finde, es war jetzt gut, dass ich diese Pause gemacht habe und ich habe sie auch gebraucht, weil ich eben, wie gesagt, es gibt einen neuen Look und es gibt einen neuen Trailer und dann hatte ich halt Zeit, das zu gestalten. Aber ich finde, die Pause war fast ein bisschen zu lang und ich habe das sehr vermisst, dieses Podcast aufnehmen, mich mit neuen Themen beschäftigen etc. Ich hoffe, ihr habt auch schon ein bisschen an Nasenaffe und Havara gedacht und freue dich jetzt auf die neue Folge. Und wie gesagt, also nochmal kurz zur Klarstellung, die dritte Staffel ist, also es ist jetzt kein neuer Podcast oder so, sondern das ist immer noch derselbe Podcast. Ich mache nur immer nach paar Folgen, also es waren bis jetzt immer 14 Folgen, eine längere Pause, damit ich eben schauen kann, wie möchte ich, dass dieser Podcast sich entwickelt, was möchte ich verändern und damit ich auch vielleicht einen neuen Look gestalten kann, weil ich mag das total, immer neue Logos oder Coverarts zu designen, weil dieser Podcast sich auch ständig weiterentwickelt und verändert und das symbolisiert es so ein bisschen. Und außerdem macht es mir Spaß, mich auszuprobieren und manchmal gefällt mir halt das nicht, was ich vor einem halben Jahr noch cool fand. Deswegen mache ich halt immer so Pausen und nenne das dann dritte Staffel. Das heißt, das ist jetzt die erste Folge der dritten Staffel und es gab schon zwei Staffeln davor, logischerweise, wenn es drei sind. Aber nur, dass da jetzt keine Verwirrung aufkommt, dass niemand denkt, okay, das ist ein neuer Podcast oder den gibt es erst seit heute. Nein, es gibt schon 28 vorherige Folgen, in die man gerne reinhören kann, wenn man Lust drauf hat. Ich würde mich freuen. Genau, aber ich wollte das nur klarstellen, damit es jetzt keine Verwirrung gibt. Es gibt eben, wie gesagt, einen neuen Look. Die Coverart, die seht ihr gerade, wenn ihr diesen Podcast hört. Das ist dieser grüne Nasenaffe. Und es gibt einen neuen Trailer. Wenn ihr die noch nicht kennt, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Falls ihr jetzt euch denkt, okay, was labert sie? Was ist das eigentlich für ein Podcast? Hört da mal gerne rein. Ich hoffe, euch gefällt dieser neue Look. Ich bin gespannt, wie diese Staffel verlaufen wird. Ich bin total motiviert und ich freue mich voll. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht, dass ich eben viele Leute inkludieren kann, mit Gästen sprechen kann, Diskussionen führen kann. Das wäre so das Ziel, dass es ein bisschen weggeht von diesem nur Fakten und ich recherchiere über ein Thema und dann erzähle ich euch davon, sondern eher, ich möchte was Eigenes kreieren und eben mit Leuten reden. Das ist halt gerade ein bisschen schwierig wegen Corona und dem Lockdown, aber ich glaube, wir kriegen das alles hin und ich bin sehr motiviert. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich glaube, mehr habe ich jetzt eh nicht zu sagen. Also in dieser Pause ist auch nicht viel passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt vergeht die Zeit so schnell, aber gleichzeitig passiert nichts. Also irgendwie ist diese Zeit voll schnell vergangen. Ich habe mich dreimal umgedreht und schon wieder war eine Woche um. Aber irgendwie ist auch nichts passiert und ich habe auch nichts geschafft. Aber naja, jetzt sind wir hier und starten in die dritte Staffel. Und ich würde sagen, ich habe jetzt eh nicht mehr zu sagen, deswegen stürzen wir uns einfach gleich in die neue Folge. Und heute geht es ein bisschen über die Persönlichkeitspsychologie, denn ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe sehr oft Identitätskrisen und frage mich oft, wer bin ich eigentlich und warum bin ich so, wie ich bin und warum verhalte ich mich gerade, wie ich bin, beziehungsweise wie habe ich mich eigentlich so über die letzten Monate, Jahre verändert, weil das kriegt man ja selbst oft nicht so mit und eben diese Suche nach der Identität, beziehungsweise nach diesem Ich und diesem, dass man halt ein Individuum ist und wer man eigentlich ist und wie man sich von seinem Umfeld abgrenzt, das finde ich total spannend und ich glaube, das ist vor allem so in seinen Jugendjahren ein Punkt, wo viele durchgehen und sich so überlegen, okay, wer bin ich denn eigentlich, wer möchte ich sein, wie unterscheide ich mich von meinen Eltern oder von meinem Umfeld, weil das ja auch ein großer Einfluss ist. Und deswegen reden wir ein bisschen so, in ein psychologisches Thema tauchen wir ein bisschen ein und da dieses Thema Persönlichkeit sehr groß ist, schauen wir uns eben nur einen ganz kleinen Teilbereich an und wir schauen uns heute Persönlichkeitstests an, das heißt so Tests, um die Persönlichkeit und Eigenschaften festzustellen und ich mache auch in dieser Folge noch selbst einen Test, ich hoffe, das wird irgendwie interessant, aber ich dachte mir, vielleicht ist es eine ganz lustige Idee, dass das so ein bisschen abwechslungsreich ist, diese Folge und das Lustige ist, dass ich in der zweiten Folge auch über so ein Thema der Psychologie geredet habe, nämlich über Selbstbewusstsein und da dachte ich mir, okay, hey, das ist eigentlich eine ganz lustige Parallele, dass ich heute wieder über so ein psychologisches Thema unter Anführungszeichen rede und deswegen dachte ich mir, das ist ein ganz guter Einstieg, weil ich muss mich auch ein bisschen noch so dran gewöhnen, wieder Podcast aufzunehmen und wie das so alles läuft und eben, welche Themen als nächstes kommen, deswegen dachte ich mir, es ist ein guter Einstieg, weil ihr mich auch vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernt und ja, vielleicht ist das ganz lustig. Ich hoffe, ihr findet es interessant und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal los. Wir schauen uns ja einen Teil der Persönlichkeitspsychologie heute genauer an, beziehungsweise beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Persönlichkeitsdiagnostik. Und ihr kennt das bestimmt, es gibt so ganz viele Tests, wo dazu steht, finde heraus, welche Pflanze du bist oder welches Tier bin ich oder so. Also viele Tests sind nicht wirklich seriös, sondern dienen eher nur zur Unterhaltung. Es gibt aber auch seriöse Tests, die anhand von wissenschaftlichen Methoden eben so Persönlichkeitsmerkmale feststellen. Und die werden dann auch objektiv überprüft und das macht das Ganze halt wissenschaftlich. Und diese seriösen Tests kommen zum Beispiel in der Arbeitswelt zum Einsatz. Also es gibt dann so, wenn du eine Stelle suchst, dann müssen die BewerberInnen einen Test durchführen, das ist meistens so eine Persönlichkeitsanalyse und dann wird eben festgestellt, okay, passt, entspricht das den Anforderungen im Beruf, passt die Person in diese Firma etc. Da ist aber ein Kritikpunkt, da gab es glaube ich einen ganz interessanten Standardartikel, dass es keinen festgesetzten Standard gibt für diese Tests, also man muss sie auch nicht machen und die müssen auch nicht qualitativ hochwertig sein. Das heißt, jeder kann selbst entscheiden, welchen Test er nimmt. Es gibt natürlich diese weit verbreiteten Tests oder eher anerkannten Tests, die man vielleicht verwendet, aber im Prinzip muss man sich nicht auf eins festlegen und man kann theoretisch ganz viele Tests machen und sich dann nur das herauspicken, was man will. Das heißt, oft korrelieren diese Tests ja gar nicht, sondern da kommen halt unterschiedliche Ergebnisse aus, weil die halt eben unterschiedliche Messskalen haben. Das heißt, da gibt es ein bisschen einen Kritikpunkt, aber es ist ein weit verbreitetes Medium und oft wird es ja dann nicht anhand dessen entschieden, sondern die BewerberInnen müssen dann diesen Test absolvieren und halt den Lebenslauf schicken und dann gibt es meistens noch so ein persönliches Gespräch oder so. Das heißt, das ist nur so, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wer diese Person denn eigentlich ist, die sich gerade bewirbt. Und diese seriösen Tests werden außerdem bei Behandlungen verwendet, also zum Beispiel wenn festgestellt werden soll, welche Behandlungsmethode denn gut ist für eine psychische Erkrankung oder so, dann gibt es eben auch solche Tests. Und die können sowohl so mündlich als auch schriftlich durchgeführt werden. Da habe ich auch ganz lustig so einen Text gelesen, es gibt jetzt mittlerweile so Telefontests, da rufst du einfach an und dann werden dir so Leute Fragen gestellt und zum Beispiel so, wie sieht dein idealer Sonntag aus und dann beschreibst du das und dann kriegst du dann irgendwann so ein Ergebnis und dann wird dann gesagt, eben, wie dein Persönlichkeitsprofil aussieht. Und eben mündlich ist einerseits dieses Telefonat, andererseits gibt es auch so wie ein Interview und dann wird halt eben die Person befragt und es wird eine Anamnese gemacht. Eine Anamnese, da werden einfach die Daten vom bisherigen Leben gesammelt. Und dann gibt es eben die schriftliche Variante, also eben ein Persönlichkeitstest. Und da gibt es über 100 wissenschaftlich anerkannte Tests und bei einem Persönlichkeitstest kann man in zwei Kategorien einteilen. Einerseits gibt es die faktoranalytische Persönlichkeitstestung, andererseits gibt es projektive Persönlichkeitstests. Und faktoranalytische Persönlichkeitstests, da werden halt eben so Behauptungen oder Fragen aufgestellt und dann gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten. Das kennt ihr bestimmt, also dann kann man entweder Ja oder Nein ankreuzen oder zum Beispiel trifft nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft sehr stark zu oder so. Dann gibt es halt eben so eine Abstufung und dann kann man sich halt aussuchen, was denn zu einem jetzt passt. Am Schluss werden dann die Punkte zusammengezählt von diesen ganzen Behauptungen und den Antworten und dann wird eben so ein Persönlichkeitsprofil erstellt, wo dann steht, okay, du kannst das sehr gut und das sind deine Schwächen und so. Es gibt aber mehrere Kritikpunkte an diesen faktoranalytischen Persönlichkeitstest, denn das Ergebnis kann durch unterschiedliche Faktoren verfälscht werden. Einerseits beantworten wir Menschen gerne die Fragen so, wie wir denn eigentlich gerne wären. Also, jetzt ein blödes Beispiel, aber dann ist die Behauptung, ich bin sehr ordentlich. Und wir wären eigentlich alle, glaube ich, gerne ordentlich und dann sagt man vielleicht eher, dass man ordentlich ist, obwohl man es gar nicht ist. Also man schafft dieses Idealbild und beantwortet so als dieses Idealbild, obwohl man gar nicht so ist. Das heißt, dadurch wird eben das Ergebnis verfälscht. Wow, ich glaube, ich habe das so kompliziert erzählt. Ich glaube, ich habe das sowieso von vornherein verstanden, aber gut. Ein anderer Faktor ist, dass wir oft Fragen so beantworten, wie es die gesellschaftliche Norm sagt, also wie die Gesellschaft will, dass wir wären. Das heißt eben, kann ich auch wieder ein blödes Beispiel bringen und das unnötig kompliziert erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zum Dritten ist es auch von der Stimmungslage abhängig, wie man jetzt sich selbst zum Beispiel selbst einschätzen würde. Also wenn man einen schlechten Tag hat, ist man vielleicht sich gegenüber schlechter eingestellt und stuft sich dann vielleicht ab. Und zum Dritten, es hängt vielleicht eh auch ein bisschen damit zusammen, ist es situationsabhängig. Also zum Beispiel, wie geduldig man ist, hängt auch von der Situation ab, in der man drin ist. Das heißt, man kann nicht immer sagen, okay, ich bin super ungeduldig, weil halt manchmal ist man geduldig und in manchen Gegenden ist man halt super ungeduldig. Das heißt, das wären so die Kritikpunkte, dass dieses Ergebnis nicht wirklich 100% richtig ist, beziehungsweise oft verfälscht werden kann. bei den projektiven Persönlichkeitstests, das ist eben diese andere Kategorie, das ist eben eine andere Art von Test, aber alles fällt unter Persönlichkeitstest. Projektive Persönlichkeitstests hängen mit der tiefen Psychologie zusammen, weil da das Unterbewusstsein genau unter die Lupe genommen wird. Und da werden meistens so Bilder vorgelegt, den Testpersonen, und die müssen dann das interpretieren oder beurteilen oder ergänzen. Und dadurch werden dann eben die Persönlichkeitsanteile gezeigt, weil zum Beispiel, wenn man das interpretiert, wird dann projiziert man zum Beispiel seine Ängste oder seine Wünsche und dann kann eben festgestellt werden, also welche Eigenschaften man hat. Und in dieser Testung wird natürlich auch das Verhalten während der Testung mit einbezogen. Also nicht nur, was interpretiert wird, sondern auch, wie die Testperson sich währenddessen verhält. Und schlussendlich wird dann auch ein Persönlichkeitsprofil eben erstellt, das dann sagt, okay, das sind deine Stärken und das sind deine Schwächen. Und da gibt es auch einen Kritikpunkt, jetzt nicht mehrere kleine, sondern eher einen größeren, nämlich dass das Ergebnis je nach GutachterIn unterschiedlich sein kann. Das heißt, dass dieser Test nicht unbedingt objektiv ist, weil eben unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen bzw. Schlüssen kommen und halt Antworten anders sehen oder einschätzen würden. Das heißt, dieser große Kritikpunkt wäre die Objektivität und dass es objektiv ist, ist ja wichtig für einen wissenschaftlich anerkannten Test. Also das ist halt irgendwie ein bisschen der Kritikpunkt. Und damit ihr euch jetzt ein bisschen was vorstellen könnt unter einem projektiven Persönlichkeitstest, nenne ich euch ein Beispiel und ich glaube, das ist die Assoziation, die man hat, wenn man an einen Psychologen denkt, nämlich das der Rorschacher-Test. Da gibt es, also ihr habt bestimmt dieses Bild vom Kopf, da sitzt eben immer so ein Kind bei einem Psychologen und der hält so ein Blatt hoch, wo so symmetrische Tintenkleckse drauf zu sehen ist und dann muss halt die Person sagen, was sie daran sieht und das eben interpretieren. Und genauso, das ist eben dieser Test, das ist eben ein projektiver Test, weil die Personen das interpretieren müssen und danach werden die Antworten mit einem Schema ausgewertet. Und bei diesem Test kann man dann eben zum Beispiel psychische Störungen feststellen, aber es liefert auch Hinweise, wie kreativ die Person ist, die den Test durchgeführt hat. Es gibt aber noch ganz viele andere projektive Tests. Zum Beispiel gibt es, das finde ich eine ganz lustige Variante eigentlich, da werden den Testpersonen Schwarz-Weiß-Bilder vorgelegt und die sehen sich dann eben an und müssen sich dazu, also zu den Bildern, dann eine Geschichte ausdenken und die dann erzählen. Und dann wird anhand deren Antworten auch wieder Schlüsse gezogen auf deren Persönlichkeit. Das heißt, projektive Tests sind halt nicht vielleicht so ganz strukturiert wie faktoranalytische Tests, aber liefern auch Ergebnisse. Und beide haben, wie gesagt, Kritikpunkte, die sehr wohl berechtigt sind. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, bevor es zum Test geht, den ich dann gleich machen werde. Aber ich hoffe, es stört euch nicht, dass das so viel Recherche wieder heute mit dabei ist. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es ganz interessant und vielleicht ist es ein ganz guter Einstieg, aber ich versprochen, es kommen ganz viele Folgen, wo meine Recherche komplett außer Acht gelassen wird und wo ich oder andere Personen einfach mal drauf loslabern. Aber ich habe euch ja gesagt, dass es ganz viele Persönlichkeitstests gibt. Ich glaube, das könnt ihr selbst herausfinden. Wenn man einfach Persönlichkeitstests in Google, Ecosia, Safari irgendwo halt eingibt, dann kommen ganz viele Ergebnisse so, die aber nicht unbedingt seriös sind. Also zum Beispiel eben, welche Pflanze bist du, welches Tier bist du, wer passt zu dir? Also solche ganz viele Teste-Dich-Seiten, die aber nicht wissenschaftlich anerkannt sind. Es gibt aber genug Tests, die eben auch wissenschaftlich anerkannt sind. Das Problem ist da nur, dass einerseits die nicht unbedingt online zugänglich sind, beziehungsweise die man einfach online kostenlos machen kann. Und, wie ich schon gesagt habe, kostenlos ist ein Faktor, denn viele kosten viel Geld. Also gibt es Tests, da musst du halt 200 Euro für ein Set bezahlen und dann kriegst du das zugeschickt. Und das sind halt Zettel, die füllst du dann halt aus und dann hast du das Bewertungsschema auch noch dazu und kannst halt eben sehen, welches Persönlichkeitsprofil du hast. Ich möchte aber ein bisschen auf das Big Five-Modell heute eingehen, auch Fünf-Faktor-Modell oder Ocean genannt. Im Englischen wird es Ocean genannt und auch Big Five, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, im Deutschen nennen wir es Big Five und im englischsprachigen Raum nennen sie es Ocean, wo ich mir auch so frage, okay, wahrscheinlich haben wir, weil Fünf-Faktor-Modell nicht so catchy klingt, haben wir uns einfach gedacht, okay, wir nennen es The Big Five. Warum man nicht einen einheitlichen Namen nehmen kann, keine Ahnung. Aber so ist es und das ist halt ein Modell der Eigenschaftstheorie und mit dem, mit einem Test kann man dann halt anhand des Modells die Persönlichkeit feststellen. Ah, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber The Big Five ist eigentlich kein Test, sondern nur ein Modell. Und der Test, mit dem man das dann durchführen kann, der hat dann einfach einen anderen Namen. Da gibt es nämlich ganz viele unterschiedliche Arten von Tests, die aber sich alle an dem Modell orientieren. Also die Tests sind dann halt unterschiedlich lang, haben unterschiedliche Fragen, aber im Prinzip orientiert sich das alles an diesem Modell. Da gibt es zum Beispiel den Test NeoPIP, IR. Also das war zum Beispiel, das sind glaube ich so 240 Fragen, die beantwortet man dann und dann hat man dieses Persönlichkeitsprofil. Ich habe ganz lange geschaut, welches das Beste ist, weil ich mache eben einen Test heute, der an dem The Big Five orientiert ist, weil das The Big Five, das Fünf-Faktor-Modell, ist das bewährteste Modell. Und wie der Name schon sagt, sind das fünf kulturabhängige Faktoren, die dann halt eben gemessen werden. Das ist einerseits der Neurozytismus, also da wird gemessen, wie emotional stabil oder instabil man ist. Die Extraversion, also wie extrovertiert oder wie introvertiert man ist. Ganz interessanter Punkt, das habe ich neu erfahren. Man sagt ja, also ihr kennt bestimmt eher das Wort extrovertiert und introvertiert. Eigentlich sagt man, weil das Wort, das Hauptwort Extraversion, und daher kommt das Wort extravertiert, also mit A. Aber man hat dann irgendwann extro, also mit O, gesagt, weil das sich an dem Intro orientiert und damit die Wörter quasi so besser zusammenpassen. Das habe ich mal zumindest gelesen und es hat mich total fasziniert irgendwie, voll lustig, dass das eigentlich Extrovertiertheit heißt, aber mittlerweile extrovertiert sich etabliert hat, weil die Wörter dann eher zusammenhängen. Aber man kann beides sagen, also sowohl extrovertiert als auch extravertiert. Hört ihr über den Unterschied, weil ich so nuschel, hört man wahrscheinlich gar keinen Unterschied zwischen A und O, aber das fand ich ganz spannend, ein kleiner Side-Fact. Also eben wie extrovertiert oder wie introvertiert ist und der vierte Faktor wäre Verträglichkeit, also wie empathisch ist man oder wie rücksichtsvoll ist man. Dann gibt es noch Gewissenhaftigkeit, also zum Beispiel wie ordnungsliebend ist man oder wie perfektionistisch ist man. Und der letzte Punkt wäre Offenheit, also wie offen ist man beispielsweise für neue Erfahrungen. Und circa 50% der Eigenschaften, die eben bei diesem Test rauskommen, sind erblich. Und das ist halt schon crazy, oder? Dass die Hälfte der Eigenschaften ist abhängig von den Eltern und der Rest ist halt eben beeinflusst von Umweltfaktoren. Bei diesen 50%, die können natürlich auch abweichen, da gibt es eine Abweichungsrate von 5-10%. Neuere Studien haben aber ergeben, dass es vielleicht sogar mehr als 50% erblich ist. Also auch mega spannend eigentlich, wie stark man mit seinen Eltern verbunden ist, auch von dem Charakter, also dass nicht zum Beispiel nur das Aufwachsen interessant ist, sondern auch die vererbbaren Eigenschaften. Und ein Punkt, den ich noch anmerken muss, ist, dass es bei Jugendlichen natürlich noch sehr schwankt und das erst später so mit den 30er Jahren dann eher konstant ist oder konstant bleibt. Und das ist eigentlich ein voll interessanter Punkt, finde ich. Es wäre doch voll spannend, wenn man alle 5 Jahre so einen Test machen würde. Also immer denselben Test, immer circa zur selben Zeit. Und dann hätte man eben so ein, wüsste man, wie stark man sich verändert. Weil jetzt mache ich diesen Test heute und in 6 Monaten denke ich vielleicht ganz anders, weil ich vielleicht prägende Erfahrungen gemacht habe oder mich so stark weiterentwickelt habe. Weil in der Jugend ja die Zeit ist, wo man sich so stark weiterentwickelt beziehungsweise noch stärker diese Identitätskrise hat, wie ich sie gerade habe. Also das ist dieses Fünf-Faktor-Modell und das ist auch zum Beispiel ein Modell, ich glaube, mir wurde erzählt in meinem Umfeld, dass das auch dieses Modell angewendet wird für diese Persönlichkeitsanalysen in der Arbeitswelt, dass das auch, weil das eben so ein bewährtes Modell ist, dass man das auch dort, diese Tests auch gerne in der Arbeitswelt benutzt, anhand dieser 5 Faktoren ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Das heißt, nochmal nur kurz Zusammenfassung, das ist ein Modell mit diesen 5 Eigenschaften und ein abgesonderter Test davon, der sich aber an Modell orientiert, erstellt dann ein Persönlichkeitsprofil. Und ich habe nochmal jetzt, weil wir jetzt eben zu dem Punkt kommen, dass ich diesen Test mache, muss ich anmerken, dass es natürlich schwierig ist, den Test zu finden, weil es eben ganz viele unterschiedliche Tests gibt, die sich eben auch variieren in der Länge und in der Art der Fragen. Das heißt, das ist gar nicht so einfach und ich glaube, es gibt nicht den Test für das Modell, sondern es gibt einfach mehrere, die entwickelt werden. Und das, glaube ich, haben wir bei mir in der Schule in Psychologie gelernt, dass diese Tests halt oft was kosten, weil die Personen, die sich ja die Fragen ausdenken und den Test entwickeln, das ist ja auch so viel Arbeit und das kommt ja auch von nichts, entlohnt werden müssen. Apropos, dass einen eigenen Test erstellen, das ist nämlich der nächste Problempunkt, warum Tests oft unseriös sind, weil ich habe auf der Suche nach einem Test, kam dann plötzlich das Suchergebnis, wie erstelle ich meinen eigenen Persönlichkeitstest? Und dann stand so, erster Punkt, finde einen guten Titel. Das heißt, theoretisch kann jede Person einfach einen Persönlichkeitstest erstellen und dir dann sagen, wie du bist. Das heißt, das macht natürlich nicht unbedingt seriöser, sondern eher unseriöser und dadurch gibt es halt eben viele Tests, die überhaupt nichts aussagen. Und ich mache jetzt eben diesen Test und ich habe ein bisschen Angst, weil der Podcast ist ein bisschen, ich glaube, das haben schon viele gesagt, ein verräterisches Medium. Das heißt, weil ich sitze jetzt hier einfach alleine in einem Zimmer und rede auf mich los, aber in Wirklichkeit hört ihr das ja. Und das heißt, ich muss aufpassen damit, dass ich jetzt nicht zu viel spicy Details erzähle. Aber viele von euch kennen mich ja sowieso persönlich und da würde es mich eigentlich voll interessieren, wie ihr das einschätzen würdet. Weil es gibt auch viele Tests, wo du zuerst selbst eine Selbsteinschätzung machst und dann schätze ich jemand andere ein. Das ist natürlich auch voll spannend, wie sehr das eigentlich abweicht. Aber da bin ich zu spät drauf gekommen. Das wäre eigentlich voll spannend, wenn ich das Spiel bei einer Mutter oder mit irgendeiner ganz langen Freundin von mir machen würde. Was die dann sagen würden, wie ich bin. Aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen und so eine interessante Person bin ich jetzt auch nicht, dass das unbedingt ausgeschlachtet werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal los. Wie gesagt, der Test ist nicht unbedingt wissenschaftlich und ich glaube, wichtig bei einem Persönlichkeitstest ist, dass man jetzt nicht darauf sich aufbaut, weil oft kann auch einfach ein ganz komisches Ergebnis rauskommen, weil das Ergebnis, wie gesagt, verfälscht werden kann. Und diese Tests sind eben, wie gesagt, nicht unbedingt seriös. Das heißt, eigentlich ist es nur spannend, so als Denkanstoß, dass man vielleicht einen neuen Einblick bekommt und vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet werden können, so, okay, vielleicht bin ich wirklich so und dann achtet man mehr darauf. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass man wirklich so ist. Ich glaube, da gibt es den ganz weit verbreiteten 16 Personality Test. Der ist glaube ich, ein bisschen angelegt an dem 5-Faktor-Modell. Wie wissenschaftlich der ist, weiß ich nicht, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Da habe ich kurz überlegt, ob ich den machen soll, aber das ist, glaube ich, sehr ausladend und außerdem habe ich den schon mal gemacht. Aber das ist zum Beispiel auch ein Test, glaube ich, wo dann viele sich aufhängen und sagen, okay, ich bin der Typ und dann, ich habe schon Insta-Bios gesehen, wo der Persönlichkeitstyp drin stand. Ist eh lustig und ich glaube, das ist halt interessant, dass man vielleicht so ein paar neue Seiten entdecken kann, weil man durch diese Fragen eine Facette aufgeworfen bekommt, an die man vorher nicht gedacht hat. Der Test ist auf Deutsch, man kann die Sprache sich aussuchen. Ich glaube, es gibt über 20 Sprachen und es sind 120 Fragen. Da steht schätzungsweise 10 Minuten brauchen die meisten. Und es ist nach dem Schema, das heißt, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, entweder sehr unzutreffend, weder zutreffend noch unzutreffend, zutreffend oder sehr zutreffend. Und ich schaue mir jetzt einfach mal die Fragen an. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt euch die ganze Zeit mitnehmen werde, vielleicht einfach nur so ausschnitthaft. Das heißt, nicht wundern, wenn jetzt ein Cut kommt. Ich habe eine blühende Fantasie. Das ist voll spannend. Ich weiß nicht, kann man Kreativität verlernen? Ich habe das Gefühl, dass ich als Kind voll kreativ war. Mittlerweile bin ich das nicht mehr so. Und wahrscheinlich sind das auch soziale Medien und alles, dass das diese Kreativität eingedämmt wird. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob meine Fantasie blühend ist. Ich würde aber sagen, eher schon. Ja, das ist so komisch, über sich selbst das zu sagen. Warum gibt es weder zutreffend noch unzutreffend? Warum gibt es nicht so ein Mittelding, so eher zutreffend? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin schnell verärgert. Oh yeah. Wieder zutreffend. Ich weiß, ich würde nicht sagen sehr zutreffend, aber ich glaube, alle meine Freunde können sagen, dass ich schon, ich bin leicht beleidigt oder verärgert und das vergeht dann schnell. Man muss mich einfach in Ruhe lassen. Aber, und das, viele wissen das dann nicht und kommen dann nicht so gut damit klar, weil oft ist es dann gar nicht persönlich gemeint, sondern ich brauche einfach meine Zeit und dann ist nach 5 Minuten eh wieder alles gut. Ich würde nicht sagen, sehr zutreffend, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin so schlecht. Ich gehe gerne auf große Partys. Oh ja, während Corona ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich würde aber schon sagen, ich vermisse das richtig und ich freue mich richtig drauf, weil ich war noch nie wirklich auf so einer Riesenparty, also schon sehr lange nicht mehr. Und das jetzt, wo man eben das nicht hat, vermisse ich das irgendwie ein bisschen. Ich benutze und manipuliere andere, um meine Ziele zu erreichen. Und da ist jetzt hier, ich glaube, ein großer Punkt, wo dieser Faktor, dass es verfälscht werden kann, weil man sagt, ich bin nicht so oder ich bin so, weil man es gerne wäre, hinzukommt. Weil so wie diese Behauptung gestellt ist, würde niemand sagen, ja, ich manipuliere andere. Ich glaube, das geschieht oft auch nicht bewusst. Ich würde jetzt aber sagen, unzutreffend. Das ist so grauslich, dass ich es jetzt machen muss und dann denkt ihr alle bestimmt so, nein, du bist ganz anders, was laberst du? Ich mag Unordnung und räume gerne auf. Also, ich mag Unordnung. Das ist blöd, weil die eine Aussage stimmt, aber die andere nicht. Ich mag keine Unordnung, das stimmt, aber ich räume nicht gerne auf. Deswegen würde ich aber trotzdem sagen, ich mache ein Mittelding, weder zutreffend noch unzutreffend. Ich bin oft betrübt. Ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich würde sagen, ich habe so Phasen, aber eher nicht. Ich glaube, vor allem das Lustige ist, manche Leute haben ja einen schlechten Tag. Ich habe aber nie einen schlechten Tag, sondern ich habe immer so schlechte Momente. Und dann kann ich aber rausgehen und mir geht's komplett blenden und ich habe das vergessen. Ich kann da voll schnell umschalten irgendwie, ich weiß nicht. Ich würde deswegen aber trotzdem sagen, unzutreffend, weil das jetzt nicht so oft der Fall ist. Oh, ich übernehme in Situationen und bei Ereignissen gern die Führung. Ja, ja, schon. Ja, ich weiß. Und ich glaube, ich gehe vielen Leuten damit oft auf die Nerven, weil ich dann so gerne das an mich reiße. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es sonst niemand macht. Dann bin ich so, okay, ich mache es jetzt einfach. Also ich glaube schon, dass ich gerne so die Führung übernehme oder in die Position der Anführerin übernehme. Wobei ich hoffe, dass ich nicht unbedingt so ein Tyrannin bin. Naja. Mir fällt es schwer, auf andere zuzugehen. Nein, unzutreffend. Also nicht sehr unzutreffend, weil manchmal bin ich schon ein bisschen zurückhaltender und das heißt, beobachte lieber, bevor ich andere Leute sehe. Aber ich glaube, alle Leute in meinem Umfeld würden so mich beschreiben als sehr offen. Aber ich glaube, das wirkt oft nur so und ist gar nicht so. Aber tendenziell fällt es mir nicht schwer, fremde Leute anzuquatschen. Und mir macht das sogar meistens so Spaß. Auch so fremde Leute auf der Straße anzuquatschen, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich bin ständig beschäftigt, bin immer auf dem Sprung. Diese Tests müssen an Corona angepasst werden, weil so momentan nicht wirklich. Also das kommt voll drauf an. Ich habe das Gefühl, so vor einem Jahr, ja, würde das super zutreffen. Jetzt momentan, glaube ich, wirkt das eher so, dass ich immer beschäftigt bin. In Wirklichkeit liege ich immer nur zu Hause rum. Ich würde sagen, wir sagen jetzt eher trotzdem zutreffend, aber ich weiß nicht. Ich mag Abwechslung lieber als Routine. Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich würde mich eigentlich nicht als Gewohnheitstier bezeichnen. Ich glaube, tief in meinem Inneren brauche ich das schon. Toll, wie ich mich selbst analysiere hier, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass ich... Das ist so blöd. Ich weiß es nicht. Sehr unten. Ich mag weder unzutreffen noch... Nein, das kann ich nicht immer machen. Zutreffen. Ich habe immer nur zutreffen. Das passt ja nicht. Ich mag lebhafte Diskussionen und gute Streitgespräche. Oh yeah. Ich mag das schon. Obwohl ich sehr leicht emotional werde und wenn ich diskutiere bzw. schreie, wird meine Stimme immer so hoch anstrengend. Also ich werde dann immer sehr schnell emotional, aber ich finde eine coole, gute Diskussion ist total spannend und es macht eigentlich total Spaß. Ich handle oft spontan, ohne nachzudenken. Sowohl als auch. Ich mache mir oft viele Gedanken, ich bin eher ein Overthinker, glaube ich. Aber oft mache ich auch einfach drauf los. Ich würde... Oh, das ist so schwierig. Ich weiß es nicht. Ich bin aber schon, glaube ich, flexibel. Ich bin aber oft bei so großen Entscheidungen mache ich mir sehr, sehr lange Gedanken. Wisst ihr, wie lange ich überlegt habe, welches Coverart es werden soll, welche Farbe? Da bin ich sehr unschlüssig. Aber so bei... Ich glaube schon, dass ich schon relativ spontan bin. Ich fühle mich wohl, wenn ich unter Menschen bin. Ja, würde ich schon sagen. Also ich genieße es total, auch alleine zu sein. Also ich brauche das. Irgendwann ist meine Social Battery aufgebraucht. Aber ich fühle mich schon wohl, wenn ich unter Menschen bin. Ich genieße es, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Oh. An sich bin ich, also macht das Spaß. Ich blockiere dann aber, glaube ich, oft und raste so aus, wenn das nicht sofort wird, wie ich will. Deswegen würde ich jetzt weder zutreffend noch unzutreffend nehmen. Was ich mache, mache ich immer gut. Das stimmt überhaupt nicht. Unzutreffend. Ich sage die Wahrheit. Meistens, ja. Also, ich bemühe mich drum. Ich mag es nicht, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Oh Gott, alle Leute sind so... Zoe. Ja, ich glaube schon, dass ich sehr extrovertiert bin. Ich habe vor vielen Dingen Angst. Ja, aber diese Angst hält mich nicht auf, würde ich sagen. Ich vermeide, wenn möglich, ich kann nicht mehr lesen, ich kann gar nichts mehr. Nochmal, ich vermeide, wenn möglich, bewusst den Kontakt mit anderen Menschen. Unzutreffend. Ich mag das schon. Aber wenn ich ungepflegt so über die Straße laufe und in meiner Jogginghose und 7 Tage Haare nicht gewaschen, vermeide ich es schon, Kontakt mit anderen Menschen, weil ich nicht erkannt und nicht angesprochen werden möchte. Wow, ich hab das gerade so gesagt, als wäre ich so ein Promi, der so erkannt und angesprochen wird. Ich meine halt so, wenn ich halt in meinem Bezirk rumgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man irgendwen trifft, den man halt kennt, weil halt alle am selben Fleck wohnen. Und dann möchte ich nicht von irgendwem gesehen werden, den ich kenne. Aber meistens mag ich es, andere Leute zu treffen? Warum haben wir da die ganze Zeit dieselben Fragen? Ich lasse meinen Krimskram herumliegen, ja. Ich komme gut mit selbst aus. Jein. Also ich kann mittlerweile besser alleine sein, aber oft lenke ich mich so sehr ab, dass ich mich nicht mit meinem eigenen Gedanken beschäftigen muss. Jetzt haben wir es bald geschafft. Ich versuche mir über Bedürftige keine Gedanken zu machen. Ja, das Problem, doch, ich denke schon an die, aber ich glaube viele, das ist einfach ein Schutzmechanismus, dass wir alle oft das einfach verdrängen, das ganze Not und Elend, weil es einfach, und oder halt die ganzen Krisensituationen, in denen wir drin sind, weil es einfach ein Mindfuck dann irgendwann ist. Weil wenn man sich ständig über alles Gedanken macht und vor allem seine eigene Sorgen und dann noch andere, also das, ich glaube, das ist oft ein Schutzmechanismus, aber ich würde schon sagen, dass ich mir generell Gedanken mache über andere Menschen. So, ich habe jetzt diesen Test fertig gemacht. Das waren 120 Fragen. Ich habe viel länger gebraucht, als sie gesagt haben. Sie haben gesagt, man braucht 10 Minuten. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht jetzt. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass einerseits diese Fragen haben sich teilweise so oft wiederholt, also nicht wiederholt, aber es war dieselbe Frage, nur andersrum gestellt und man musste sie halt nochmal beantworten. Und was mich sehr gestört hat, dass es kein Mittelding gab. Es gab entweder nur halt eben zutreffend oder unzutreffend und oder halt weder noch. Und da ich ein sehr entscheidungsunfreudiger Mensch bin, leider, es fällt mir teilweise so schwer, eine Entscheidung zu treffen und ich denke dann noch 1700 Mal drüber nach, war es natürlich schon schwer für mich, mich in eine Kategorie zu stecken und mich für eins zu entscheiden. Und jetzt sind meine Ergebnisse da und es ist eine größere Auswertung, als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, sie machen nur diese 5 Faktoren, aber da gibt es eine ganz lange Auswertung und wir schauen jetzt mal kurz in die Highlights rein. Also, ich habe bei allem einen relativ hohen Score erreicht, würde ich sagen. Das Höchste bei mir ist die Extraversion, also wie extrovertiert ich bin. Damn, also ich würde nicht sagen, dass das shocking ist, weil das wird mir halt andauernd gesagt, dass ich so extrovertiert wirke. Da schauen wir uns gleich mal an, was da nochmal steht. Also, ich habe meine höchste Punktzahl, da gehen die Punktzahl von 0 bis 20 in den extra Kategorien, also in den extra Faktoren. Bei Extraversion ist bei mir das höchste Durchsetzungsvermögen. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, halt wie das Führungsposition übernehmen und so. Das niedrigste ist der Tatendrang. Okay, ja, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch Freundlichkeit, Geselligkeit, das ist beides gleich. Risikobereitschaft ist bei mir hoch, aber der Tatendrang ist niedrig. Also ich habe nicht viel Lust, was zu machen, aber wenn, dann bin ich bereit, ein Risiko einzugehen, anscheinend. Und Heiterkeit ist 16. Also ich würde sagen, okay, also diese Scores sind alle relativ hoch und jetzt nichts, was mich so mega überrascht. Hätte ich jetzt, also dieses Tatendrang und Risikobereitschaft hätte ich eher umgedreht, ehrlich gesagt, dass ich schon den Drang habe, etwas zu tun, aber oft mich nicht traue, beziehungsweise dann oft so sehr über die Risiken nachdenke, dass ich dann nicht so risikobereit bin. Aber sonst, glaube ich, ist das alles jetzt nicht so überraschend. Gut, nächster Punkt. Was hätten wir noch? Verträglichkeit habe ich 91, okay. 91 von 120, dann schauen wir uns gleich mal an, was die Verträglichkeit mir sagt. Also, wo ist denn das jetzt? Wie? Ich muss ja hier noch ein bisschen klarkommen. Hä? Da. Verträglichkeit. Oh, das Niedrigste bei mir ist Kooperation. Hä? Jene Menschen mit einer niedrigen Punktzahl sind eher dazu veranlagt, andere einzuschüchtern und ihren Willen durchzusetzen. Oh nein. Ich hoffe, ich schüchtere niemanden ein. Aber ich glaube schon, dass ich bedacht bin, meinen Willen durchzusetzen und das gerne hätte. Aber ich bin schon bereit, Kompromisse einzugehen, würde ich jetzt tendenziell sagen. Und was ist das Höchste? Bescheidenheit. Echt? Menschen mit hoher Punktanzahl in dieser Skala geben nicht gerne zu, dass sie besser als andere Leute sind. Was ist das für eine Aussage? Dass sie sind eigentlich besser und sie sagen es nicht? Wann ist ein Mensch besser als ein anderer Mensch? Okay, komische Aussage, okay. In einigen Fällen leitet sich diese Einstellung von niedrigem Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl ab. Okay, also Bescheidenheit. Ich würde nicht sagen, dass ich so bescheiden bin. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt so angeberisch bin. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen angeberisch bin. Ich glaube, ich lasse das oft so unterbewusst durchhängen, dass ich das so nicht direkt sagen will, aber dann sage ich schon. Okay, ich gebe schon wieder viel zu viel über mich preis. Also das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Okay, und dann gibt es halt noch Moral, Vertrauen. Was ist bei Vertrauen? Okay. Dass die meisten Leute fair, ehrlich und gute Dinge sind. Ja, ich habe so einen mittleren Score. Also ich habe 14 von 20. Also eher einen höheren Score. Über der Hälfte ist es. Okay, was haben wir hier noch? Offenheit für neue Erfahrungen. Das fände ich jetzt auch noch ganz spannend. Das höchste ist bei mir künstlerisches Interesse. Okay. Menschen mit hoher Punkteanzahl in dieser Skala lieben Schönheit sowohl in der Kunst als auch in der Natur. Sie vertiefen sich schnell und einfach in Kunst- und Naturereignisse. Sie sind oft nicht künstlerisch geschult, obwohl es viele später werden. Okay. Das entscheidende Detail dieser Skala ist das Interesse und die Wertschätzung von natureller und künstlerischer Schönheit. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin in einem künstlerisch interessierten Umfeld aufgewachsen, aber kann ich jetzt so nicht sagen. Und was ist das Niedrigste? Das ist dabei hier bei Offenheit für neue Erfahrungen ist alles relativ gleich. Ich glaube, das Mittelding ist 15, also zwischen 17 und 14 sind hier meine Ergebnisse. Und bei mir ist das Niedrigste Intellekt. Okay. Intellekt und künstlerisches Interesse sind die zwei wichtigsten zentralen Aspekte der Offenheit für Erfahrungen. Menschen mit hoher Punktanzahl in Intellekt lieben es, mit Ideen zu spielen. Sie sind unvoreingenommen gegenüber neuen und ungewöhnlichen Ideen und mögen es, über intellektuelle Probleme zu diskutieren. Ihnen gefallen Rätsel, Puzzle und Denkaufgaben. Ja, ich bin da jetzt so ein Mittelding, würde ich sagen. Also laut dem Score und laut dem, ja, ist so schwierig, sich so einzuschätzen, diese Ergebnisse. Ich weiß gar nicht, was ich alles damit anfangen soll. So, jetzt noch das Letzte und dann haben wir es auch schon erledigt, weil ich glaube, zwei haben wir noch, es tut mir leid. Einerseits die Gewissenhaftigkeit. Die Gewissenhaftigkeit beschäftigt sich mit der Art, wie wir unsere Impulse kontrollieren, regulieren und steuern. Okay, da habe ich, glaube ich, eine der niedrigsten Ergebnisse. Das Niedrigste ist hier 8. Ordnungsliebe. Menschen mit niedriger Punktzahl neigen dazu, unorganisiert und zerstreut zu sein. Ich glaube, 8 ist eine relativ gute Punktzahl, weil ich bin nicht super unordentlich, ich bin aber nicht super ordentlich und ich habe oft den Drang, dann aufzuräumen, wenn es mir zu unordentlich wird, aber das kommt erst nach ein paar Tagen und erst, wenn ich wirklich im Chaos versunken bin. Also ich bin nicht eine Person, die super ordentlich ist, aber auch jetzt nicht ein Messi oder so. Ich glaube, 8 ist schon sehr gerechtfertigt. Und das Höchste ist Leistungsstreben. Was steht da? Leistungsstreben. Individuen, die eine hohe Punktezahl in dieser Skala erreichen, streben sehr nach Spitzenleistungen. Ihr als erfolgreich angesehenes Streben hält sie auf der Spur für ihre hochgesteckten Ziele. Sie haben oft einen konkreten Lebensweg, aber extrem hohe Punktezahlen sind möglicherweise zu zielgerichtet und besessen von ihrer Arbeit. Okay. Also, das steht bei mir hoch. Ich habe das Gefühl, überall ist bei mir alles hoch. Selbstdisziplin und Besonnenheit sind bei mir neutral. Das würde ich aber auch sagen bei mir. Beim Leistungsstreben, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einen konkreten Lebensweg habe, sondern dass ich eher ein bisschen herumeiere. Aber ich würde schon sagen, dass ich sehr nach Leistungen strebe. Selbstdisziplin, okay, bei mir ist es neutral. Das ist vielleicht sogar gerechtfertigt, weil ich wünschte, ich hätte eine hohe Selbstdisziplin, aber ich habe keine automatisch hohe Selbstdisziplin, sondern irgendwann schaffe ich schon, mich zu disziplinieren, aber jetzt nicht sofort, sondern braucht sehr viel Überwindungsarbeit und sehr viel Prokrastinationszeit. So, das war es jetzt eigentlich. Ah nein, Neurotizismus habe ich noch nicht. So, was haben wir da? Oh, das Niedrigste mit 7 ist mein Selbstbewusstsein. Das steht auch tatsächlich low. Aber okay. Da ist es aber anders ausgelegt. Menschen mit niedriger Punktzahl hingegen leiden nicht unter von diesem irrtümlichen Eindruck, dass sie jeder überwacht und verurteilt. Sie fühlen sich in sozialen Situationen nicht nervös. Okay, spannend, da haben die das so ausgelegt. Das heißt, Leute mit hohem Selbstbewusstsein oder haben Sorge, dass sie verurteilt werden und dass sie schämen sich leicht. Steht da anscheinend, dass sie halt leicht kritisiert werden. Okay, spannend. Hätte ich mich eher in der Mitte eingestuft. Ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht schüchtern bin, aber ich habe schon oft Angst, wie sehr ich kritisiert werde. Und ich glaube, das ruft auch der Podcast in mir so hervor, dass ich so mir denke, okay, was denken die Leute eigentlich von mir? Gut, dass ich so offen über mich rede, würde ich sagen. Das Höchste ist bei mir Übermaß. Okay, was heißt das? Übermäßige Individuen durchleben oft starke Gelüste und Triebe, denen sie nur schwer widerstehen können. Sie neigen dazu, kurzzeitige Befriedigungen und Belohnungen statt langfristige Ziele zu verfolgen. Menschen mit niedriger Punktzahl erleben keine starken, unterschiedlichen Gelüste und können diesen somit nicht verfallen. Also, ich weiß nicht genau. Ich habe diese Fragen auf, wie, ob ich das jetzt widerstehen kann, irgendwelchen Gelüsten, eher jetzt drauf bezogen auf Essen, weil da bin ich total schlecht. Ich glaube, das sieht man mir auch an, dass ich irgendwie mir schwer tue, da zu widerstehen. Ja, wobei, es kann schon sein, dass ich mir schwer tue, Nein zu sagen. Das kann schon sein. Ja, ich hätte das jetzt nicht so gesagt, aber wenn das der Test sagt, dann stimmt das natürlich und ich werde jetzt meine gesamte Persönlichkeit dazu auslegen. Nein. Ich glaube, ich habe jetzt genug diesen Test gemacht. Das hat viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Trotzdem sehr interessant. Ich werde mir das jetzt nochmal genau durchlesen in Ruhe. Ich will aber euch damit nicht zu sehr langweilen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch diese Fragen. Vielleicht fand ihr das auch ganz interessant. Wie gesagt, wenn ihr eingibt, thebigfive.com, glaube ich, heißt diese Seite, da habe ich das einfach gemacht. Muss jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich sein, ich glaube auch nicht. Die Seite sieht auch nicht unbedingt wissenschaftlich aus. An sich ist dieses Modell aber schon wissenschaftlich anerkannt und sehr weit verbreitet. Ja, ich hoffe, ihr fandet diese Folge irgendwie interessant. Ich hoffe, es war ein okayer Einstieg und vielleicht habt ihr auch irgendwas Neues für mich kennengelernt, über mich kennengelernt oder erfahren. Es würde mich auch total interessieren, wenn ihr bei einem Punkt gesagt habt, nein, ich würde dich so ganz anders einschätzen. Das fände ich auch irgendwie ganz interessant. Ich danke euch fürs Zuhören. Einen Punkt habe ich noch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlen würdet. Das heißt einfach auf Instagram zum Beispiel den Post weiterschicken oder die Podcast-Folge kann man ja auch den Link teilen und einfach weiterschicken. Das würde mich sehr freuen. Also in der Annahme, dass der Podcast dir gefällt. Das ist natürlich sollte gegeben sein, wenn du es jemandem weiterempfehlst. Aber es würde mich halt total freuen, wenn das irgendwie auch andere Leute hören würden. Vor allem jetzt ist vielleicht eine ganz gute Einstiegsfolge, weil dann lerne mich vielleicht auch ein paar Leute kennen, die mich so nicht kennen. Und wenn ihr es gemacht habt, dann schicke ich dir ein virtuelles Bussi. Könnt mir gerne einen Screenshot davon schicken oder so. Ist ein bisschen unangenehm, so Werbung zu machen. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr es einfach tut. Vielleicht kennt ihr eine Freundin, die gerne Podcast hört. Oder einen Freund, wo ihr wisst, okay, das ist ja vielleicht ein voll spannendes Thema. Mit dem unterhalte ich mich voll gerne über Persönlichkeitstests. Und wir machen die voll gerne in unserer Freizeit. Dann schickt ihm das auch einfach mal. Und ich würde jetzt einfach mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und adios, meine lieben Freunde. Schönen Tag euch.